diese Macht der Straße. Also ich wäre jetzt gerne nicht in Macrons Gehirn, was da alles passiert. Wie will er diese Leute wieder zufriedenstellen? Also das wird schon, glaube ich, sehr kompliziert.
Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast.
Tja, der Kulturpodcast heute mit Christine Watti
und Julius Stucke.
Das klingt so ein bisschen, als wären wir irgendwie direkt in Paris oder auf einer anderen großen Demonstration, aber in Wirklichkeit gucken wir einfach Fernsehen.
Ja, Videos im Netz, ganz viele gelbe Westen.
Genau.
Wie so eine zufällige, durcheinandergewirbelte Menschenmenge.
Ja. Aber es sieht auch tatsächlich so aus, als würden alle nicht so genau wissen, wohin, ne?
Jetzt kommt ein bisschen Bewegung ins Spiel allerdings.
Ja, das stimmt. Sieht aus, als würden die irgendwo hin... Ah, okay. Ja. Hat man das gehört vielleicht? Ja, jetzt knallt's. Krass, alle rennen in eine Richtung.
Tränengasgranaten, ne?
Und ja. Wir gucken gerade tatsächlich so ein Video vom letzten Wochenende, das die Journalistin Annette Selle gedreht hat, um das vielleicht mal hier so ein bisschen aufzulösen, warum wir das eigentlich tun. Hat einen Fernsehmoment, einen erstaunlichen, ist aber natürlich Realität, die wir angucken, zumindest Auszüge aus der Realität. Mhm. Und man fragt sich natürlich, wer hat eigentlich all diese Massen mobilisiert?
Ein neuer Aufstand artikulierte sich mit kräftiger Hilfe von ein bisschen Code aus dem Silicon Valley.
Die These, die jetzt im Raum steht, ist, das sind die Algorithmen.
Die lokalen Wutgruppen wurden mit Traffic geradezu geflutet.
Es ist sicher so, dass diese Gruppen sich auf Facebook organisieren.
Und ich habe auch Texte gelesen, wo es hieß, die Gelbwesten seien ein Monster, das Facebook erschaffen hat.
Auch russische Trolle sollen mal wieder die Stimmung mit aufgeheizt haben.
Gar nicht so romantisch mehr.
Nee, überhaupt nicht, ne? Wenn man gerade noch so die Bilder geschaut hat und dachte, ja, das ist so Demonstrationsromantik, wie man sie vielleicht auch selber kennt. Und dann hört man diese Theorien, die eben auch im Raum stehen. Das käme zumindest zu großen Teilen aus dem Netz und aus sozialen Medien.
Das ist auch die Frage, der wir in diesem Podcast nachgehen wollen. Also wir haben das total überspitzt genannt, Gelbwesten, Protestkultur oder Trollparty. Also was ist das, was wir da sehen? Also wir sehen riesige Demonstrationen, hier natürlich nicht zum ersten Mal, die sich aus ganz, ganz verschiedenen Gruppen zusammenstellt, die aussehen, als würden sie ein Ziel verfolgen, was sie irgendwie grundsätzlich auch tun. Aber es ist viel gemischter und viel breiter bei solchen Bewegungen oder Demonstrationen als üblicherweise. Wenn man dann daran denkt, dass Teile dieser Headlines, die wir gerade gehört haben, auch stimmen, dass wirklich da noch mitgemischt wird von Trollseite, Beeinflussung, Propaganda von außen und Leute instrumentalisiert werden, dann ist wirklich die Frage, was macht Protest eigentlich heute aus oder Protestkultur und welche Rolle spielt das Netz?
Der Frage wollen wir nachgehen. Und natürlich wollen wir aber erstmal schon, weil wir selber nicht da sind, den Weg auf die Straße machen und genau die Journalistin fragen, deren Videos wir eben gerade gesehen haben. Annette Selle, die unter anderem für die Taz in Paris war, die für die Taz auch viel im Hambacher Wald unterwegs war und im Prinzip immer das macht, draufhalten, dokumentieren, lange Videos, lange Szenen. Und an diesem Wochenende hat sie eben ganz viele Szenen aus Paris überspielt. Wir haben mit ihr gesprochen und sie gefragt, ob trotzdem nach all diesen Szenen so ein Bild, eine Szene im Kopf zurückgeblieben ist.
Es ist ein Bilderstrudel auf jeden Fall und es ist eine sehr, sehr unübersichtliche Situation, vor allem eine sehr vieldeutige, sehr vielseitige Situation. Und es ist sehr schwer, dann diese ganzen vielen verschiedenen Dinge in einer Situation auszudrücken. Also beispielsweise, ich habe den Tag angefangen mit einer sehr friedlichen Demo, da habe ich von einer sehr friedlichen Demo berichtet. Und da sind viele Szenen in meinem Kopf hängen geblieben. Diese richtig, richtig vielen, 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 vielen Menschen in diesen engen Gassen. Und gleichzeitig natürlich auch vom zweiten Teil des Samstags. Ich war auf dem Champs-Élysées, wo eben Tränengas überall in der Luft war und es ganz viel geknallt hat. Und natürlich sind davon auch Szenen in meinem Kopf. Aber ich würde halt ungern eine Szene rauspicken und die als repräsentativ, also es gibt keine Szene, die repräsentativ ist für alles.
Wie kraftvoll und radikal war das, was du erlebt hast?
Also kraftvoll war auf jeden Fall meinem Eindruck nach alles. Kraftvoll ist ja auch friedlicher Protest, beziehungsweise kann er sein. Da war sehr viel Elan und Leute haben zusammen getanzt und das ist, finde ich, sehr kraftvoll, auch als einen Ausdruck, als einen friedlichen Ausdruck. Und dann gab es eben, also an den Nebenstraßen am Champs-Élysées, gab es einige, die haben mit Steinen geworfen. Die Polizei hat mit Tränengas geschossen, die haben mit Stein geworfen. Ich kann nicht sagen, wer von beiden angefangen hat, weil ich bin in der Mitte dazugekommen. Genau, und natürlich ist man dann in solchen Situationen nach so einem Tag, wo es natürlich auch mal brenzlig ist und wo Leute irgendwie offene Kopfwunden hatten oder auch zum Teil Sachen ins Gesicht bekommen haben, so ist man natürlich froh, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie ein paar Schrammen, aber ist jetzt nichts Krasses passiert.
Diese Proteste, die finden natürlich auf der Straße statt, logisch, daher gibt es auch die Bilder, aber motiviert werden ja die Leute und zwar eben aus unterschiedlichen, vielfältigen Gründen durch Aufrufe im Internet, also durch Kommunikation in den sozialen Medien. Das war jetzt in den letzten Tagen auch immer mal wieder Thema. Also wer motiviert gerade an welcher Stelle wen? Das hat uns so ein bisschen auf die Frage gebracht, ist das Internet also die Straße? Wie würdest du das einschätzen?
Ich find die Wortwahl mit motivieren total spannend. Also erstmal ist mein Eindruck, dass die Leute sich in erster Regel über diese Proteste informiert haben im Netz, weil ja in diesen Gruppen diese gesamte Absprache auch stattgefunden hat. Wo treffen wir uns? Was machen wir? Und ich habe auch Texte gelesen, wo es hieß, die Gelbwesten seien ein Monster, das Facebook erschaffen hat. So, und wo es eben so dargestellt wurde, dass die Leute irgendwie quasi instrumentalisiert werden. Also mein Eindruck war, dass die Leute sich vor allem selbst motivieren. Natürlich wird es angeheizt, keine Frage. Es gab viele, viele Reaktionen der französischen Polizei, die ich so nicht hätte abbekommen wollen. Aber es gab auch viel, was rumgegangen ist, was halt gefälscht war an Videos von angeblicher Polizeigewalt. Und natürlich wird da angeheizt, die Stimmung.
Was uns auch noch aufgefallen ist, ist, dass es ja echt interessant ist mit diesem Zitat, das du genannt hast, irgendwie Facebook hat dieses Monster Gelbwesten erschaffen und vor ein paar Jahren haben wir darüber geredet, wie Facebook oder soziale Medien so toll den arabischen Frühling in Gang gesetzt haben, was im Nachhinein ja wieder relativiert wurde. Wie siehst du denn genau diese Entwicklung? Also einmal waren soziale Medien toll, damit Leute endlich irgendwie sich vernetzen können, endlich gegen ein ungerechtes Regime auf die Straße gehen können. Und jetzt ist eher so der Tenor, genau die machen, die sorgen dafür, dass jetzt auf einmal gegen soziale Ungerechtigkeit so laut und radikal demonstriert wird.
Facebook ist ein Werkzeug, das Internet ist ein Werkzeug. Mit einem Werkzeug kann man umgehen oder man kann damit nicht umgehen. Man kann mit einer Schaufel ein Loch buddeln und einen Baum pflanzen oder man kann damit jemandem den Kopf einschlagen. So. Und insofern, also ist es natürlich nochmal anders, weil bei Facebook Leute natürlich auch dahinter stellen, die das managen und es gibt Algorithmen, die Dinge ordnen. Insofern ist es tatsächlich nochmal was anderes als eine Schaufel. Und was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass Menschen einfach lernen, auch damit umzugehen. So, man sieht eine Sache. Und man denkt sich, was? Nein, das ist aber furchtbar oder das muss ich jetzt teilen, das ist ja krass. Und dass halt Menschen merken, dass dazwischen noch ein Schritt ist, nämlich Moment, also das regt mich jetzt auf und ich möchte das jetzt gerne teilen, aber stimmt das überhaupt und wie finde ich heraus, ob das stimmt? Und wenn dieser Zwischenschritt fehlt, dann gehen halt auch Falschinformationen rum wie ein Brand.
Sagt die Journalistin Annette Selle. Und zwischen Beton und Bytes, das ist ja so ein bisschen der Raum, den wir heute aufmachen.
Facebook ist ein Werkzeug, sagte Annette Selle, kann man krass missbrauchen. Natürlich, das ist eigentlich eine super einfache und deutliche Erklärung. Und was man natürlich auch machen kann, ist jede Menge Falschinformationen und Fehlinformationen rund um überhaupt alle Großereignisse, aber auch Demonstrationen in die Welt schütten. Und uns ging das natürlich so, dass wir auch verschiedene Fotos und Informationen wahrgenommen haben, bei denen man dann erstmal genau schauen musste, stimmt es auch oder stimmt es nicht. Es gibt ja dieses Ding mit der Guillotine, die angeblich von den Anti-Macron-Demonstranten aufgebaut worden ist, bei der man dann später erst, nachdem dieses Bild sich im Netz verbreitet hat, festgestellt hat, dass diese Guillotine schon viel länger da stand. Und Bilder, verschiedene Perspektiven, wie groß ist ein Feuer oder wie groß ist es eben nicht und wo findet es wirklich statt. und diese üblichen Geschichten, die natürlich passieren und die auch vielleicht Menschen auf die Straße treiben, weil sie sich empören darüber, ja, über den Fake.
Das geht natürlich in dieser Form als Fake, aber ich würde sagen, es fängt auch schon den Schritt davor an. Also die Bilder, die wir sehen, wir haben ja vorhin diese Videos geschaut, die eben relativ ungefiltert, ungeschnitten waren, wo man auch mal sieht, da ist irgendwo auch mal nur, die Leute laufen kreuz und quer. Aber natürlich wird in den Medien im Endeffekt dann immer das geholt, was zeigenswert ist. Und das ist dann im Zweifel der eine Ausschnitt, wo eben alle rennen, oder das eine Foto, wo alle auf einer Straße stehen. Und man zeigt natürlich selten die leere Nebenstraße. Also das heißt, schon vor dem Fake passiert dann natürlich auch ganz viel, was uns beeinflusst.
Wir haben hier im unserem Radio zu Hause in Deutschlandfunk Kultur zum Beispiel mit der Schriftstellerin Gila Lustiger gesprochen, also nicht wir, sondern eine Kollegin von uns, und sie gefragt, wie sie so ein paar Stunden auf den Demos am Wochenende verbracht hat, mit wem sie gesprochen hat. Und ihr ist zum Beispiel Folgendes aufgefallen.
Ich habe vielleicht mit 20, 30 jungen Männern geredet, die da vermummt waren, die mit mir haben reden wollen. Das ist natürlich nicht repräsentativ. Nichtsdestotrotz, alle, und die kamen aus ganz verschiedenen Städten angereist, alle zogen die gleichen Verschwörungstheorien heran, hatten also die gleichen Quellen. Ihre Informationsquelle ist eigentlich nur noch Facebook und private soziale Netzwerke. Sie sprachen alle über eine Weltlobby, über die Finanzwelt, die die Fäden zieht, dass Macron einfach nur ein Handlanger ist von fremden Kräften. Das heißt, es zirkulieren hier wirklich ganz gefährliche Verschwörungstheorien, und die Jugend, die jetzt hier so, die ich angetroffen habe, die auf die Straße geht, ist davon infiziert.
Ja, Facebook ist ein Werkzeug. Das hat uns ja schon Annette Selle nochmal auf den Punkt gebracht. Und ich muss kurz noch, ich fand es sehr lustig in diesem Gespräch mit Gila Lustiger, hat sie zum Beispiel auch erzählt, dass sie auch eine Frau getroffen hat, die deswegen auf der Straße in Paris demonstriert hat, weil ihr Mann sie verlassen hat.
Ja.
Und das hat sie auch dem Präsidenten zugeschoben, die Verantwortung auch dafür. Also man kann schon weit gehen. Diese Verschwörungsgeschichte, die ist ja der Teil, der uns an der Protestkultur heutzutage auch eben interessiert. Wie viel ist denn davon eigentlich drin?
Und woher kommt's? Wer ist sozusagen der das streut und warum?
Ich heiße Michal Hvorecký, ich lebe in Bratislava, Slowakei, und arbeite als Schriftsteller, Übersetzer und Bibliothekar.
Von ihm wollten wir es wissen, denn ein Buch, was er geschrieben hat, heißt Troll. Und damit sind wir dann schon mitten im Thema.
Ja, und er kennt das Leben mit Trollen sehr gut, weil er eben aus der Slowakei kommt, regierungskritischer Kulturschaffender ist und ihm das auch selbst passiert ist, dass er quasi unmöglich gemacht wurde in den sozialen Medien, indem man Fotos von ihm verändert hat und die dann durchs Netz gejagt hat, in denen er unmögliche Aussagen macht, um dann noch mehr Feinde zu bekommen.
Wir wollten von ihm wissen, wie viel Einfluss denn seiner Ansicht nach, ja, das Internet für solche großen Proteste, wie wir sie gerade in Frankreich erleben, hat.
Egal wo, in Frankreich, in der Slowakei, ich glaube auch der ganzen Welt, funktioniert heute Internet bei Protesten als eine entscheidende Kraft und ein Medium, das viel bewegen kann. Und zwar im guten und im schlechten Sinne. Also das ist vielleicht auch das Problematische an dem ganzen Ding, weil es kann das Gute und das Böse sein in einem. Ein Beispiel aus der Slowakei, die Proteste für die anständige Slowakei im Frühjahr 2018, haben 19-, 20-jährige junge Menschen angefangen, und zwar geplant haben die, vielleicht kommen 250 Leute, es sind 25.000 gekommen, nur dank sozialen Netzwerken. Und soziale Netzwerke ermöglichen mit immer wieder erneuerten Algorithmen, dass man viel Aufmerksamkeit gewinnen kann, und zwar sehr schnell. Das kann aber auch bedeuten, dass radikale Kräfte mehr Aufmerksamkeit gewinnen, mehr Publikum, und das kann dann auch zum Beispiel in Gewalt eskalieren.
Das heißt, das Netz kann ganz unterschiedliche Rollen haben dabei. Also es kann erstmal nur eine Möglichkeit sein, sich besser zu vernetzen, so ein Kommunikationsort. Es kann aber auch das Ganze befeuern, kann mobilisieren, kann als Katalysator wirken?
Unbedingt. Also es ist ein Medium, das uns ermöglicht, dass alle möglichen Meinungen sich sehr schnell verbinden können. Es können Neonazis sein, wie man das in Chemnitz gesehen hat, wo die auch hauptsächlich über Netz sich fast über Nacht versammelt haben, deutschlandweit. In Frankreich sieht man, dass man mit gewissen Hashtags, vielleicht auch gesteuert von russischen Trollen, viel mehr Publikum gewinnt, als man das normalerweise auf den klassischen mit Plakaten oder so erreicht hätte.
Hashtags, die möglicherweise von russischen Trollen verbreitet worden sind. Man weiß nicht so ganz genau, passiert das oder passiert es nicht? Kannst du Beispiele dafür nennen? Weil diese Argumentation auch immer dazu führt, dass wahrscheinlich Leute denken, ach so, dann sind ja diese Proteste doch gar nicht so stark. Die sind ja sozusagen eh gesteuert von irgendwem.
Naja, wir sehen schon zum Beispiel gerade jetzt in Frankreich, das sind riesige Proteste. Da sind heftige Ausschreitungen dabei, viele Randalierer, es gibt da eine gewisse Gruppendynamik, aufgeheizt gerade durch Randalierer und auch vielleicht auch durch Trolle. So eine Masse auf der Straße, das ist ja nie eine Einzelinstanz, das ist, also da gibt es keinen homogenen Willen, das sind sehr unterschiedliche Menschen und vielleicht im Internet sieht es dann so aus, als wäre das eine Einheit. Ich muss ehrlich sagen, ich akzeptiere keine Gewalt und ich bin tiefst enttäuscht, dass es so schnell umgekippt hat und ich glaube, das blamiert dann auch die tatsächlich demokratisch protestieren wollen.
Also wenn man zum Beispiel sagt, es gibt Eingriffe dieser Art von russischer Seite, was bedeutet das?
Was die russischen Trolle meistens wünschen, ist einfach nur Chaos und Verwirrung. Denen passt es perfekt ins Bild des chaotischen Westens, wenn da Autos angezündet werden, weil da Geschäfte zerstört werden. Das sind sehr starke Bilder, man kann das sehr schnell teilen. Ich glaube, bei Frankreich-Protesten haben Trolle noch keinen konkreten Plan. Aber dass man den Westen wieder mal als einen Feind, einen chaotischen Feind zeigen kann, wo nichts funktioniert, wo Gewalt herrscht. Das heißt, die Trolle versuchen sehr oft Verwirrung zu verbreiten und Ereignisse nicht mit einer einzigen Version, sondern mit einer Mischung von sehr unterschiedlichen, oft widersprüchlichen Versionen zu interpretieren. Ich glaube, da werden diese Bilder aus Paris, aus anderen Städten kursieren im Netz, massiv viral. Da können Trolle dazu wesentlich beitragen, dass sich das weltweit verbreitet.
Wenn man weiß, dass Proteste heute so entstehen, also einerseits sind Menschen da, die gegen einen bestimmten Zustand oder Umstand in einem Land protestieren wollen, andererseits sind all diejenigen da, die Verschwörungstheorien hinterherlaufen oder die quasi innerhalb sich solcher Trollaktionen quasi befinden, weil ihre Timeline davon geflutet ist, die gehen auch noch gleich mit auf die Straße. Verändert es den Wert von Demonstrationen? Also ist das eine andere Wertigkeit oder Qualität von Protest? Was ist der Unterschied zu eindeutigeren Protestformen, als es das Internet noch nicht gab?
Naja, das große Problem ist, wenn Proteste dann von Verschwörungstheorien gesteuert werden. Wenn man statt authentisch von unten bürgerlich, demokratisch zu protestieren, eigentlich mehr dazu beiträgt, dass kritisches Denken verschwindet. Wenn man statt irgendwie ernsthaft sich mit der Situation auseinanderzusetzen, zu Vereinfachungen tendiert. Das heißt, man erklärt komplexe, schwierige Probleme der Globalisierung mit dem konspirativen Denken. Das heißt, hier zum Beispiel im Osten Europas immer wieder George Soros. Stichwort Erklärung für alles. Globale Migration, Arbeitslosigkeit, Kapitalismus und so weiter und so fort. Und leider merkt man das auch, gerade in Frankreich, bei den Gelben Westen, spürt man, da gibt's unglaublich viele Menschen dabei, die zum ähnlichen Denken tendieren. Und das ist leider dann halt Diskriminierung für die ganze Bewegung. Das kann dann halt schnell umkippen zu Radikalität, entweder extrem links oder extrem rechts.
Ist es am Ende für uns als potenzielle, was dein Wunsch war, friedliche Demonstranten, die ihren Willen auf die Straße bringen wollen, um friedlich irgendetwas zu zeigen, gegen irgendetwas zu protestieren, ist es am Ende schwieriger, auf die Straße zu gehen, wegen eben dieser ganzen Unsicherheit, was da noch alles mitspielt.
Unbedingt. Und ich glaube auch, dass da gerade dabei spielen Trolle eine wesentliche Rolle, weil die sind radikaler geworden, die sind aggressiver geworden. Und wir sehen das in meiner Heimat, in der Slowakei, das ist zum Beispiel die aus der Protestbewegung, die sich entscheiden, zum Beispiel in die Politik umzusteigen und zu kandidieren, die werden auf der dreckigsten Art und Weise angegriffen. Also dass überhaupt halt da sozusagen, wer Mut hat, sich gegen diese Tendenzen zu stellen, hat alle Achtung von mir, weil es ist anders als früher, wo man halt gedacht hat, okay, also es gibt da unterschiedliche demokratischen Kräfte, man versucht was, es gibt unterschiedliche Bewegungen. Heute wird fast jeder, der einsteigt, mit einem proeuropäischen, mit einem demokratischen Willen Opfer von Trolle. Sehr schnell, blitzschnell. Und man spricht auch von dieser beweglichen Revolution, von diesen agilen Revolutionen, wo man halt ähnlich wie schnell die Software entwickelt werden, Algorithmen entwickelt werden, ändert sich auch die Art und Weise, wie halt diese Netzwerke, soziale Netzwerke gerade solche Bewegungen beeinflussen. Und wir sind sozusagen live dabei und Frankreich ist ein perfektes Beispiel. Man kann sozusagen online 24 Stunden am Tag sehen, wie sich das halt verändert, wie Netz drauf reagiert und was alles da noch möglich ist. Das heißt, wir lernen auch dabei und ich werde schon sehr gespannt sehen, wie unsere Demokratien, die geschwächt worden sind, wie die damit umgehen.
Sagt der slowakische Schriftsteller Michal Hovorecký und sein aktuelles Buch heißt Troll. Wir haben ihn natürlich auch gefragt, ob er sich weiter mit diesen fiesen Machenschaften in der Welt der Bits and Bytes umgeben will oder lieber eine Liebesgeschichte schreibt. Es wird das eine nicht und das andere auch nicht, aber er sitzt schon wieder im Buch. Ich habe gerade total vergessen, worum es geht. Er hat es doch gesagt.
Er hat es gesagt. Ich habe es rausgeschnitten.
Oh Mann. Und nach so viel auch ein bisschen bedrohlichem Input ist es natürlich auch wichtig, auf das wichtigste Element all dieser ganzen Demonstrationen zu gucken. Und das ist natürlich die gelbe Weste. Die findet man überall in der Welt, oder?
Ja, natürlich. Beim Fahrradfahren gerade immer vor einem und man fragt sich, ist das jetzt schon ein Statement?
Demonstriert sie eigentlich immer, diese gelbe Weste? Siehst du hier jemanden in der gelben Weste?
Nein.
Wofür braucht man eigentlich gelbe Westen?
Für die Bauarbeiter und Fahrer.
Und warum haben die gelbe Westen an und keine roten oder grünen? Weißt du, warum die gelb sind? Meinst du, es ist vielleicht, damit man die besser sieht?
Ja.
Hast du?
Aber leuchtende roten Westen kann man auch tragen.
Und hier ist es eben so, dass gelbe Westen bisher weiterhin nur für den Bauarbeiter oder den sicherheitsbewussten Fahrradfahrer benutzt werden. Da vorne sind gelbe Westen. Guck mal.
Ja.
Was machen die hier? Da vorne sind auf jeden Fall gelbe Westen. Ganz eindeutig haben wir jetzt doch noch welche gefunden. Das sind allerdings keine Demonstranten, sondern auch hier handelt es sich schlicht um Bauarbeiter ohne weiteres Demonstrationsbedürfnis. Und damit zurück ins Funkhaus. Zu mir selbst und Julius.
Kinderwesten lügen nicht.
Voll die beste Überleitung. Und ich möchte an dieser Stelle betonen, nein, wir haben nicht vor, unsere Kinder in diesen Podcast reinzuzerren, um irgendwie so einen Niedlichkeitsbonus zu kriegen oder einen totalen Genervtheitsbonus. Mhm. Es ist einfach nur faktisch so, dass ich heute, und so viel Privatheit darf ruhig sein, mit dem kleinen Kind, das krank ist, durch die Gegend gefahren bin, um die gelben Westen zu suchen und auch um Sabrina Zajac zu treffen. Denn zwar steht jetzt im Raum, dass es diese Einmischung gibt durch das Internet auf Proteste, es steht aber so ein bisschen komisch im Raum, weil eigentlich, glaube ich, kann kein Mensch sagen, wie groß der Anteil eigentlich überhaupt ist.
Und ist es dann sozusagen, ist das andere dann quasi nichts mehr wert? Das will man ja auch nicht haben.
Genau. Ich habe Sabrina Zajac getroffen. Sie ist Vorstandsvorsitzende des Instituts für Protest- und Bewegungsforschung und außerdem Leiterin einer Abteilung mit dem schönen Namen Konflikt und Konsens des Instituts DECIM. Sie ist also den ganzen Tag damit beschäftigt, Protestbewegungen auseinanderzunehmen und zu gucken, wie die eigentlich entstehen. Und diese bedeutsame Frage, kann man eigentlich schon sagen, dass das Internet, die sozialen Medien und verschiedene Einflussnahmen genau darüber Proteste wirklich merklich beeinflussen, hat sie mir folgendermaßen beantwortet.
Das ist wissenschaftlich erstmal sehr schwer einzuschätzen, weil das sehr schwer zu erforschen ist. Was wir jetzt zum Beispiel machen im Institut für Protest- und Bewegungsforschung in Berlin ist, wir machen Protestservice, also machen Befragungen auf Demonstrationen und da fragen wir solche Sachen ab wie, warum sind Sie da, wie kommen Sie überhaupt auf diese Demonstration, ja? Mit wem reden Sie darüber? Und da sieht man zum Beispiel ganz klar, erstens, es variiert zwischen Demonstrationen, da gibt es Unterschiede und natürlich gibt es Altersunterschiede. Das heißt, junge Leute sind eher internetaffin und Social Media affin als dann die Älteren, da gibt es auch einen ganz klaren Unterschied. Aber die meisten sagen tatsächlich, also ein bisschen Varianz nach Demo, aber 60% der Befragten sagen durch persönlichen Kontakt. Also der persönliche Kontakt zwischen Menschen spielt eine wichtige Rolle. Also man konnte mehrere Antworten angeben, es waren nicht 100%. Social Media spielen so um die 40%, grob geschätzt zwischen 30% und 40% eine Rolle. Dann andere Medien auch, Zeitungen und so weiter. Also sozusagen, warum Leute sich also physisch auf die Straße treiben und warum sie da sind, das variiert sehr stark. Und da spielen soziale Medien eine Rolle der Informationsgewinnung, eine Rolle auch als eigener Faktor, sich zu mobilisieren. Aber das sollte man so nicht überschätzen. Und das erfasst jetzt aber noch nicht, inwiefern das intern rückgekoppelt ist an diese internen Auseinandersetzungen. Und diese Rückkopplungseffekte, diese ganzen Debatten, ne, über ist das ein Troll, wer bist du überhaupt, ist das fake, ist das nicht fake, die werden dann auch innerhalb der verschiedenen Foren in Bewegungen sehr stark geführt. Aber inwiefern das ein Spillover hat, dieser Effekt, der ist noch total unklar.
Ich muss mal kurz noch mal ein Zitat holen, weil das fand ich interessant, dass Sie noch mal gesagt haben, dass natürlich die persönliche Nähe, also zu den Mitdemonstranten, auch eine Rolle spielt. Und es gibt ein jetzt gerade wieder, glaube ich, noch mal neu erschienenes Buch von der Philosophin Judith Butler, die auch noch mal schreibt, es ist von Belang, dass die durch Demonstration inszenierten politischen Bedeutungen nicht nur durch den geschriebenen oder gesprochenen Diskurs aufgeführt werden, sondern dass sich dort Körper versammeln. Verkörperte Handlungen unterschiedlicher Art tun etwas auf eine Weise kund, die genau genommen weder diskursiv noch vordiskursiv ist. Wird jetzt ein bisschen natürlich detaillierter und so weiter, aber tatsächlich diese, also der Körper auf der Straße ist uralt als Maßnahme, aber das geht auch nicht weg, obwohl wir auch ganz andere Protestformen inzwischen entwickelt haben, oder?
Nein, absolut. Und der bleibt auch ein ganz wichtiger Punkt, weil da zeigt sich ja auch die Masse, die wird physisch sichtbar. Und das ist sozusagen die wichtigste Artikulationsform immer noch von Protest, von den Themen in den breiten öffentlichen Raum. Ich meine, die Öffentlichkeit ist fragmentiert mittlerweile. Also sozusagen, warum ist das überhaupt so relevant, der Link zwischen Bewegung und Öffentlichkeit? Weil natürlich, wie entsteht politischer Einfluss? Nur über den öffentlichen Druck. Also Bewegungen an sich haben keinen politischen Einfluss. Der wird durch die Öffentlichkeit vermittelt. Und über die Öffentlichkeit in demokratischen Systemen reagiert dann die Politik drauf. Das ist ihr Job oder die Parteien drauf. So. Jetzt fragmentiert sich die Öffentlichkeit und es findet unterschiedliche Protestformen, online, offline, Petitionen, sehr viel Klicks und so weiter. Aber die Vermittlung in den politischen Prozess ist ja da auch bei alles andere als immer klar. So, ne? Aber nichtsdestotrotz bleibt der physische, manifeste Protest immer noch ganz zentral.
Es ging um Beiz und Beton, die Frage, ja, wo Protest stattfindet und woher die Einflüsse kommen. Und ich wollte irgendwas Schlaues sagen, aber ich habe es vergessen.
Aber vielleicht wolltest du sagen, was wir immer versuchen, am Ende dieser Podcasts so ein bisschen noch zu erzählen, wirklich kurz, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind gleich fertig, darüber, was wir gelernt haben oder was wir erstaunlich fanden. Immerhin hatten wir die Frage, ist das alles, was wir in Paris sehen oder vielleicht auch bei anderen Großbewegungen, Protestkultur oder ist es tatsächlich Trollparty, weil da so viel anderes mitmischt?
Vielleicht habe ich auch gezögert, weil es nämlich eigentlich ein bisschen traurig ist, was bei mir zurückbleibt. Denn nun interessieren mich die Steuerpläne und Rentenpläne in Frankreich natürlich nur sehr begrenzt, ja, und wie teuer da Benzin ist sowieso. Aber wenn ich mir vorstelle, es gäbe jetzt eben irgendeine, und es gibt viele Themen, wo ich sage, dafür würde ich auf die Straße gehen, friedlich demonstrieren. Es gäbe hier eine große Bewegung, die einen Protest auf die Straße trägt, den ich voll unterschreibe mit dem, was drüber steht, dass ich dann trotzdem immer diesen Zweifel jetzt hätte, wer steuert das, wer nimmt darauf Einfluss, wenn ich jetzt mit auf die Straße gehe, was spielt da alles noch mit rein? So, das würde ich jetzt, glaube ich, nicht mehr loskriegen und das ist natürlich kein schönes Fazit am Ende.
Das stimmt, aber da ist ja die Weiterentwicklung dieses Gedankens, den du geschildert hast, das, was auch Michal Hovetsky, finde ich, gut gesagt hat oder zumindest zwischen den Zeilen, glaube ich, auch nochmal meinte, man muss eben überlegen, wie man Protest vor Protest von außen oder vor Einflussnahme von außen schützt. Das ist natürlich ein frustrierendes Ergebnis und dass das natürlich in osteuropäischen Ländern nochmal vielleicht anders funktioniert und Hovetsky das aus seinem Kontext anders kennt als bisher wir. Ist auch nochmal was, woran man, glaube ich, nicht aufhören kann oder worüber man nicht aufhören kann, nachzudenken und sich das bewusst zu machen. Und ansonsten fand ich aber auch nochmal schön die Unterstützung der These, dass am Ende Körper auf die Straße müssen. Also Menschen müssen auf die Straße. Internet macht seine Sache, informiert, macht manchmal Quatsch, ist ein Werkzeug, kann benutzt werden, schlecht oder gut, aber am Ende müssen Leute auf die Straße, damit Protest überhaupt funktioniert. Demonstriere jetzt mal das Ende dieses Podcasts.
Und dann sind wir auch wieder beim Werkzeug Internet. Das könnt ihr natürlich bitte auch nutzen, um uns hoffentlich keinen Protest zu übermitteln. Aber ja, vielleicht eure Bauchschmerzen, die ihr vielleicht auch habt, wenn ihr für irgendeine Sache jetzt auf die Straße geht. Wir freuen uns immer über Mails und die schickt ihr uns am besten an lakonischelegant@deutschlandradio.de.
Heute waren hier für euch Christine Watti und
Julius Stucke.
Und nächsten Donnerstag geht's schon wieder weiter. Tschüss. Und sie habe ich getroffen. Möchtest du noch was sagen, Julius?
Ja, leider ist mir gerade aufgefallen, dass du Cedim gesagt hast. Und ich glaube, es heißt Dezim.
Oh. Das habe ich so souverän gesagt.
Das ist so souverän gesagt.
Das ist der Outtake.